Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marin Kobolcz und ich freue mich sehr, heute mit Luca Pesarini, CIO und Portfolio-Manager von Ethenea, zu sprechen. Hallo Herr Pesarini, schön, dass Sie da sind.
Ja, freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Pesarini, wir wollen heute über einige spannende Sachen am Aktien- und Anleihemarkt sprechen, auch so ein bisschen Ausblick auf nächstes Jahr geben. Lassen Sie uns gerne mit drei schnellen Frage-Antwort-Spielchen reinstarten. Ich habe Sie schon vorgewarnt. Dieser Markt wird sich 2025 am besten entwickeln.
Ja, für uns ist immer, gibt nur eins, the mother of all markets, also die USA.
Deutsche Aktien, finde ich.
Ja, nicht so spannend, eigentlich eher zu vermeiden.
Okay, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Und Anleger müssen jetzt unbedingt
US-Staatsanleihen kaufen.
Auch spannend. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Pesarini, jetzt haben wir schon ein paar spannende Themen angeschnitten. Jetzt mal grundsätzlich als Fondsmanager. Wie blicken Sie aktuell auf die Börsen? Es ist dieses Jahr einiges passiert, es steht auch für nächstes Jahr einiges an. Ja, was macht das mit Ihnen? Was beschäftigt Sie?
Wir beschäftigen uns natürlich wie jeder andere auch mit den US-Wahlen. Die waren natürlich sehr, sehr wichtig und waren natürlich auch für das ganze Jahr 2024 so ein bisschen ja, der Hemmschuh, wenn man so will, oder der Elefant im Porzellanladen oder, nee, im Raum, sagt man, glaube ich, besser. Und ja, dieses Thema ist jetzt weg. Das heißt, es ist für die Börsianer, die jetzt eher auf die positive Seite sind, weil die Republikaner angeblich mehr für die Wirtschaft machen, ein gutes Resultat gewesen. Ja, das wird sich zeigen, was der Trump letztendlich hinkriegt. Ich kann sagen, es hat ja nicht der Trump gewonnen, sondern eigentlich jemand anders. Das sogenannte Duo, ne? Ja. Das berühmte Duo Elon Musk und Peter Thiel, das sind die echten Gewinner dieser Wahl. Und die haben natürlich im Hintergrund viel mehr gemacht, als wir so von Europa aus gesehen haben. Und ich denke, die werden auch maßgeblich für die weitere Entwicklung der Politik, der Wirtschaft und der Entwicklung der USA noch ein großes Wörtchen mitzureden zu haben. Und ich persönlich gehe davon aus, dass Elon Musk früher oder später sich als Kandidat für die Präsidentschaftswahl der USA mal sozusagen positionieren wird. Also ein Einstieg in die Politik.
Ja, das hört sich auf jeden Fall also schon mal etwas wild an, Stand jetzt. Aber Herr Pesarini, verraten Sie uns doch vielleicht, was haben Sie da für Infos? Also was haben dann Peter Thiel und Elon Musk im Hintergrund gemacht?
Das kann ich jetzt Ihnen so gar nicht sagen. Ich glaube, dass Elon Musk sehr stark sich positioniert hat zugunsten von Trump und dass er auch natürlich im Hintergrund ihn auch beraten hat, was er sagen darf, was er nicht sagen darf, wie er sich positionieren soll. Und natürlich auch diesmal anders als letztes Mal, wo er sozusagen mehr reingestolpert ist in den Sieg, diesmal etwas schon mehr Vorlaufzeit hatte, sich besser vorbereitet hatte und sicherlich auch in der Partei im Rückhalt hatte, was das Picking, wie man so schön sagt, der einzelnen Kandidaten, die jetzt in die Regierung kommen. Also ich glaube, dass er ganz anders aufgestellt ist, weniger tollpatschig und so ein bisschen so bärenhaft da rankommen wird, sondern eher zurückhaltend sein wird, aber auch entschlossen. Und die Entschlossenheit gibt ihm natürlich die Zufriedenheit oder sagen wir mal die Zuversicht und das Backing von den zwei Schwergewichten der Tech-Industrie in Amerika. Die beiden kennen sich, also Musk und Thiel sind alte Weggefährten und spielen so ein bisschen im Hintergrund marionettenhaft, wie auch immer.
Ist dann die Tech-Industrie Ihrer Meinung nach auch jetzt nochmal der große Gewinner dann unter Trump oder unter Trump, Musk und Thiel jetzt in den nächsten 4 Jahren?
Ich denke ja, ganz eindeutig. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hellseherisch bin, aber ich glaube, der Fokus der USA ist ausgerichtet so rum auf die Tech-Industrie und das wird sicherlich weiter sich entwickeln. Und die Herrschaften werden alles tun, um das einigermaßen so zusammenzupacken, dass es auch passt. Der Trump ist ja auch für Bitcoin. Das hat sich auch stark gemacht für diese Art von Technologiewährung, wenn man so sagen darf. Es bleibt sicherlich sehr, sehr spannend. Die Old Economy ist in Amerika ja auch so ein bisschen im Hintertreffen geraten, wird es sicherlich schwieriger haben, aber das ist der erste Gang und wir werden gespannt sein, was er sonst noch alles hat. Ich bin da zuversichtlich, befürchte ich.
In Ihrem Fonds Ethenea aktiv haben Sie ja auch, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, eigentlich nur oder nur US-Aktien. Wie kam es dazu? Weil oft gerade Fondsmanager bemühen ja auch immer die Phrase, breit diversifizieren, alles abdecken. Das ist ja oft, wo dann viele sagen, ja, sie machen es jetzt genau andersrum, obwohl es ja kein, nicht streng genommen ein US-Fonds ist, sondern ne, sie, es könnten theoretisch alle Aktien drin sein. Sie haben sich aber auf US-Aktien beschränkt.
Genau, wir wollten ab 2020 haben wir unsere Politik also eindeutig umgestellt. Wir haben den Fonds ganz anders ausgerichtet. Wir haben gesagt, weg mit der Komplexität, das kann keiner verstehen, das will auch keiner verstehen. Wenn ich 3 Minuten lang darüber nachdenke oder sage ich mal, erzähle über den Fonds und keiner kann es verstehen, also so das falsche Produkt. Also wir haben 3 einfache Säulen, wir haben die Aktien, wir haben die Renten und wir haben die Kasse, die letztendlich auch die Währungen bedeutet. Das ist ein einfaches Spektrum, es ist unspektakulär und einfach. Und es ist aber letztendlich das Resultat, welches uns hier alle voranbringt in der Wirtschaft, die Renten, die Kasse und letztendlich die Aktie. Zu den Aktien haben wir uns sehr lange überlegt, was machen wir letztendlich. Wir wollten ein Produkt haben, welches auch hier wiederum ja, ein Surrogat ist, der wirklich wichtigen Unternehmen der Welt. Ja, und das Surrogat zeigt eindeutig, dass die ersten 100 Unternehmen der Welt zu ja, 90 davon von 100 US-amerikanische Werte sind. Und somit war eigentlich relativ einfach, die Wahl ist auf die USA gefallen. Dass wir die anderen Werte oder die anderen Länder weggenommen haben, hat eigentlich nichts damit zu tun, dass wir das nicht wollen, sondern wir haben es geopfert zugunsten der, der Einfachheit, der Simplizität. Und das letzte Argument ist, dass natürlich der MSCI World, der letztendlich alle Aktien dieser Welt abdeckt, zu 70% aus den USA sozusagen gestellt wird. Und wir dann gesagt haben, ja, 70% ist ja schon mal eine große Zahl. Und somit ist es ganz entspannt und wir konzentrieren uns auf diesen Markt und wir sind ganz happy.
Eingangs hatte ich ja auch gefragt, wie schätzen Sie jetzt deutsche Aktien ein oder auch europäische Aktien? Die finden jetzt bei Ihnen gar nicht statt. Wäre das auch sowas, ich sage jetzt mal privat, wo Sie dann sagen, wenn ich selbst investieren müsste, europäische und deutsche Aktien eher nicht?
Genau, also es lässt sich einfach nicht wegdiskutieren, dass die Musik in den nächsten Jahren in Amerika spielen wird und natürlich auch in China. Das werden die 2 Weltmächte sein. Wir sind da eingequetscht in der Mitte, sind auch nicht in der Lage, selbst eine Struktur aufzubauen, die innovativ ist, die zukunftsorientiert ist. Wir haben in den 2 wichtigsten Wirtschaftsregionen Deutschland und Frankreich bald keine Regierung. Die Franzosen haben ja gar keine Regierung. Die haben so eine Art geduldete Regierung. Die Deutschen werden sich ja im Februar entscheiden. Dann wird das auch nicht viel besser aussehen. Links und rechts, in der Mitte nichts. Und das sieht nicht gut aus. Das Draghi-Programm, welches ich eigentlich als sehr gut empfunden habe und dass ich das unterstützt hätte, ist ja, ja nicht unbedingt immer ganz gut angekommen. Also insofern haben wir einiges aufzuarbeiten und wirklich nach vorne zu schauen. Und dieser Blick nach vorne fehlt. Der ist einfach momentan nicht da. Und wir haben auch nicht die Figuren, die uns wirklich in die nächste Generation mitnehmen können.
Ist das vielleicht, wo wir, die Frage kommt mir gerade spontan, in Deutschland auch so ein bisschen einem Irrglauben unterliegen? Wir sagen, oder viele in Deutschland sagen ja, Trump, das bringt Instabilität in den USA. Jetzt entnehme ich aber Ihren Worten, dass die USA eigentlich, klar, vielleicht ein paar Launen ausgesetzt sind, aber eigentlich relativ stabil ist, zumindest wirtschaftlich. Und Europa eher instabil ist, obwohl wir immer denken, wir sind die stabilste Wirtschaft oder wir haben stabilere Politiken. Das widerspricht sich doch aktuell etwas, oder?
Also ich glaube, dass, also meine persönliche Meinung, das muss jetzt unbedingt nicht richtig sein, aber ich glaube, dass diese nächsten 4 Jahre von Trump ganz anders sein werden als die ersten 4 Jahre. Wir sind gewohnt, dass dieser Bär, der im Raum ist und laut ist und alle anschreit und beschimpft. Das haben wir auch gerade in den letzten Wochen und gerade in den letzten Monaten der Wahlkampfzeit gar nicht mehr gesehen. Da war der Trump viel leiser, viel ruhiger, hat niemanden wirklich angegriffen. Und ich glaube, das hat der Elon Musk gesagt, also wenn du gewinnen willst, musst du mal ein bisschen die Klappe halten, sonst wird das nichts. Und ich glaube, das hat sehr, sehr stark gewirkt. Und er wird sicherlich auch sich sehr viel besser beraten lassen. Und er will es besser machen. Er ist natürlich ein Showman natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite will er es besser machen. Und die wirtschaftlichen Interessen der anderen, also Thiel und Musk und alle anderen hinter ihm, die werden ihm schon sagen, was er machen darf und was er nicht machen darf. Also insofern glaube ich, dass dieser Irrglaube, ja, jetzt kommt Amerika durcheinander und die Inflation ist ausbordend und das wird alles ganz schlimm. Das wird so gar nicht kommen. Diese Meinung vertrete ich gar nicht. Aber natürlich werden die Amerikaner vor uns einfordern, also A, müsst ihr was für die Rüstung tun, B, müsst ihr überhaupt mal gucken, dass ihr auch mal was importiert, ansonsten gibt es die Strafzölle und. Der Katalog ist relativ groß. Wir werden uns mit dieser Thematik auf der europäischen Ebene durchaus auseinandersetzen müssen. Das Problem bei uns, wir sind ein ganzer heterogener Haufen, ohne dass ich sagen will, dass es gut oder schlecht ist, aber es ist so ein heterogener Haufen und so ein heterogener Haufen läuft in unterschiedlichen Richtungen mit unterschiedlichen Führern und am Ende des Tages sieht man den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht und wir verzetteln uns in kleinen Schauplätzen und sehen eigentlich nicht die Notwendigkeit, mehr zu investieren, mehr für die Zukunft zu machen und nicht einfach immer den Amerikanern hinterher zu rennen.
Das ist jetzt spannend, Herr Pesarini, dass Sie sagen, die Inflation wird Ihrer Meinung nach unter Trump gar nicht so ausbordend, wie jetzt wirklich viele oder fast alle, auch was ich gelesen habe oder mit wem ich gesprochen habe, hieß es immer, die Inflation wird unter ihm vermutlich aus dem Ruder laufen. Sie sagen jetzt nein. Warum? Ich meine, Sie haben es ein bisschen angekündigt, was der Grund ist, aber wird die wirklich geringer bleiben und werden damit auch die Zinsen weiter sinken?
Also die Argumente sind klar und eindeutig. Alles andere ist jetzt in meinen Augen so ein bisschen hochstilisiert. Der Hauptgrund liegt darin, der Trump braucht, um die Wirtschaft voranzutreiben, tiefere Zinsen. Also da muss man jetzt kein Hellseher sein. Wenn er die Wirtschaft vorantreiben will, dann wird er natürlich darauf achten, dass die Zinsen fallen. Da wird er direkt, indirekt auf die Federal Reserve, auf die Fed Einfluss nehmen und versuchen, die Zinsen sowohl am kurzen als auch am langen Ende zu beeinflussen, wie auch immer es geht. Auf der anderen Seite, das Programm, das Schuldenprogramm der Amerikaner ist allen bekannt. Es steht seit mehreren Jahren, das heißt, das Treasury hat ja seit Jahren veröffentlicht, wir werden 2000 Milliarden neue Schulden pro Jahr machen. Das ist bekannt. Das steht überall, das kann man auf der Internetseite nachschauen, da erzähle ich ja nichts Neues. Das wusste man auch vorher. Und also insofern dieses Argument, ja, die Mehrschulden werden jetzt dazu führen, dass die Inflation steigt, das zieht nicht, weil das ist ja eine Sache, die gibt es schon seit 2 Jahren. So, man hat ja gesehen, die Inflation ist gestiegen, jetzt wieder gefallen. Also im Prinzip hat das mit den Schulden momentan nicht so viel zu tun. Warum angeblich die Schulden steigen sollen, ist natürlich dieses Argument der Inflation, die dadurch durch die Zölle importiert. Also hohe Zölle, kostet alles teurer und am Ende des Tages führt das zu einer erhöhten Inflation. Jetzt kann man natürlich sagen, 40% Zölle kommen. Wir wissen genau, am Ende des Tages, man stellt mal Forderungen, so wie auch die Gewerkschaft. Ja, die wollen 20%, am Ende kommen 3 raus. Also es ist eine Verhandlungsmasse da. Und ich glaube, dass es alles nicht mehr so wirklich heiß gekocht wird, gegessen wird, wie es gekocht wird. Es wird eher auf einen Kompromiss eingehen. Wenn ihr uns das gebt, dann geben wir euch das und dies und jenes. Und so wird es enden. Also insofern erwarte ich da keine großen schlimmen Events. Und letztendlich die Inflation, also sagen wir, die Zölle selbst könnten natürlich auch dazu dienen, mehr Kreativität im eigenen Land zu entwickeln, mehr eigene Ideen zu entwickeln. Vielleicht wird man nicht das Produkt aus dem Ausland kaufen, was so teuer ist, sondern selber günstiger zu produzieren, vielleicht aus Mexiko importieren. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich glaube, das Thema Inflation ist in Amerika so nicht wirklich akut.
Was bedeutet das dann Ihrer Meinung nach alles für den US-Dollar? Der ist ja jetzt auch nach der Wahl Trumps nochmal deutlich stärker geworden. Steuern wir da gegenüber dem Euro auch jetzt erstmal wieder auf eine Parität zu? Oder wie schätzen Sie das auch über die nächsten Jahre ein?
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt, also der Letzte, den Sie fragen können, weil meine Dollar-Meinung war eigentlich relativ stark. Ich war immer ein Dollar-Bulle. Habe in den letzten 6 Monaten eher gelitten unter diesem Bullishness, weil es immer schwächer wurde. Man hat ja immer versucht zu also letztendlich ist der Dollar nichts anderes als eine Abbildung der Zinsen. Die Zinsen sind in den letzten 4 Monaten, 4, 5, 6 Wochen in Amerika stärker gestiegen als in Europa. Deswegen hat man sozusagen dieses Zinsdifferenzial umgesetzt in Form von einem sehr viel stärkeren Dollar. Dieses wird vermutlich nach unserer Einschätzung eher abnehmen. Das heißt, der Dollar wird dadurch, dass die Zinsen in Amerika stärker jetzt wieder fallen werden, als sie gestiegen sind. Also das heißt, die Situation dreht sich wieder um. Das heißt, wir werden vermutlich Richtung 1,10 gehen. Aber bitte folgen Sie nicht meinem Rat, weil das muss nicht unbedingt richtig sein.
Ich frage nur auch, weil wenn Sie ja vor allem auf US-Aktien setzen, auch bei den Anleihen, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, da haben Sie ja, oder das frage ich jetzt, hedgen Sie da irgendwas oder haben Sie dann auch das Dollarrisiko mit dabei?
Nein, wir hedgen. Natürlich versuchen wir so ein bisschen Market Timing zu machen, aber das ist beim Dollar und bei diesen ganzen Argumenten sehr, sehr schwer. Natürlich geopolitische Situationen verbessern oder verschlechtern die Situation, wenn das irgendwie sich entspannt, da wird der Dollar schwächer, wird da ein bisschen mehr Krisen gespielt, dann wird er natürlich wieder stärker. Also es ist sehr, sehr schwierig, das alles so richtig einzuordnen. Wir sind üblicherweise mit 20% Dollarquote unterwegs, haben das aber gerade in den letzten Wochen bei 1,07 rausgehedged. Das heißt, wir sind auf Null gefahren. Das heißt, wir haben die Dollarposition komplett gehedged und hoffen, dass wir eben Richtung 1,08, 1,09 gehen, um dort dann ein paar zusätzliche Möglichkeiten der Gewinnerwirtschaftung zu erzielen. Das wird sich zeigen, genau. Also es ist sehr schwer, Dollar zu schaffen.
Dann haben Sie ja anfangs auch gesagt, Anleger müssen in Anleihen investieren. Wie sieht es denn da im Moment aus? Weil man hat ja auch von Anleihen viel Gegensätzliches gehört. Manche Experten sagen, Anleihen sind in einem Bärenmarkt, es wird schwieriger in den nächsten Jahren. Wie sehen Sie erstmal als erste Einstiegsfrage Anleihen aktuell? Scheinbar ja sehr positiv. Warum?
Ja, die Staatsverschuldung nimmt zu. Dann stellt sich immer automatisch so ein bisschen immer wieder, alle Jahre wieder, ja, die Vertrauenskrise. Also die Vertrauenskrise ist weit entfernt von uns, die wird auch nicht kommen. Die Amerikaner haben ein klares Programm, wir erhöhen unsere Staatsschulden. Dann heißt es, ja, das ist dann das im Verhältnis zum BIP, also zum Bruttoinlandsprodukt, steigt das immer weiter und immer weiter. Aber das Gegenargument ist auch klar und deutlich. Wenn ich dieses Geld, was ich aufnehme, tatsächlich auch in die amerikanische, in lokale Wirtschaft investiere, dann erziele ich ja letztendlich auch ein Wachstum an Bruttoinlandsprodukt. Und somit am Ende des Tages steigen zwar meine Schulden, aber es steigt auch mein Inlandsprodukt. Das heißt, die Quote bleibt konstant, ich sage mal bei 120%. Man rechnet, dass sie mal am Ende 124, 125 sind. Aber dieser Riesenschub à la Japan wird eben natürlich nicht kommen oder wird vermutlich ausbleiben. Was spricht für US-Renten? In meinen Augen die Tatsache, dass, wie gesagt, wie schon vorher gesagt, Donald natürlich Interesse hat, die Zinsen runterzukriegen, weil er nur so die Wirtschaft ankurbeln kann und wir natürlich dadurch ja auch, sage ich mal, eine gewisse Entlastung des Budgets haben, für den er dann Platz hat für andere Sachen. Also insofern gehe ich davon aus, dass das sehr relevant sein wird. Er wird diese Karte sehr stark spielen und somit gehe ich davon aus, dass das alles in die richtige Situation sich wieder spiegeln wird. Ja, das sind so die zwei Hauptargumente, die letztendlich so gar nicht so für eine ausbordende Verschuldung sprechen. Und wir gehen davon aus, dass die US-Zinsen recht dramatisch fallen werden. In Europa sieht es ein bisschen anders aus, weil wir natürlich eher in eine gewisse Stagnation kommen und die EZB nicht so tief gehen kann. Also anders als die Amerikaner, die bei 4 sind und durchaus bei 3 oder 2,5 landen könnten, sind die Europäer ja schon relativ tief und ein bisschen Platz gibt's. Die EZB wird den Fehler der letzten Male nicht nochmal wiederholen, die Zinsen auf Null zu fahren oder sogar negativ. Die wird vermutlich bei 2% bleiben. Und das heißt, auf den 10-jährigen Bund haben wir eine gewisse Angleichung zwischen kurz und lang. Das heißt, dort sehe ich ehrlich gesagt eher die Risiken, dass wir so leicht höhere Zinsen haben werden als sinkende Zinsen. Das heißt, in Amerika sehen wir fallende Zinsen und meiner Meinung nach in Europa eher steigende Zinsen. Das ist unser jetziges Szenario. Das wird sich zeigen, genau.
Herr Pesarini, mit was für Renditen können Anleger denn dann nächstes Jahr bei Anleihen zumindest rechnen? Also einmal die Kursentwicklung und inklusive des Coupons. Was ist da möglich?
Ja, die Kursentwicklung hängt natürlich von der Einschätzung ab. Wenn meine Einschätzung richtig ist, dann drohen sogar Verluste. Und da bleibt nur der Coupon. Ich bin für deutsche Anleihen oder sage ich mal für Anleihen insgesamt, sage ich mal, neutral eingestellt. Ich glaube, jeder braucht sie, weil natürlich nicht alle auf Aktien setzen. Aber natürlich wird man nicht reich damit. Das muss man jetzt einfach so sehen.
Dann, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, US-Aktien. Haben Sie ja vorhin gesagt, sind Sie sehr, oder erstmal positiv, auch für die nächste Zeit. Jetzt kommt ja auch immer das Argument, na, die sind ja schon so gut gelaufen und die Bewertung ist ja so hoch. Man kann auch diesen Warren Buffett-Indikator heranziehen. Wie gehen Sie damit um? Weil scheinbar sehen Sie das ja nicht so, sonst würden Sie ja nicht nur in US-Aktien investieren.
Na gut, die US-Aktien sind insofern für uns die Maßstab aller Dinge, weil wir dort die Innovation haben. Dort haben wir überhaupt die Investitionen letztendlich in die Zukunft. Und wir sehen einfach mehr Aktivität auf den US-Aktienmarkt als in Europa, wo wir alle uns so ein bisschen zurücklehnen und warten, bis sozusagen, ich weiß nicht, wer uns rettet. Mhm. Also insofern ist es für mich klar, dass der einzige Markt, der sich letztendlich zu investieren lohnt, aus Amerika kommt. Wenn wir hier unser Studio sehen, dann ist es vollgepackt mit US-Technologie. Sollte die mal wegfallen, dann sitzen wir da und schießen uns Papiernachrichten hin und her. Also das muss man einfach so auch mal so ganz nüchtern betrachten. Also insofern für mich ist es klar, es wird die US-Big Caps sein, die sich weiter bewegen. Ob sie teuer oder nicht so teuer sind, ich meine, jeder hat so seine Meinung. Ich respektiere mal die Meinung aller. Ich denke, am Ende des Tages geht es um die Allgemeine. Wir schauen als Aetnaaktiv, denn unser Fonds ist ein Makrofonds. Und wenn ich sehe, was es makrotechnisch ausmacht, dann bin ich positiv für Aktien. Und wenn ich positiv für Aktien bin, dann bin ich positiv für US-Aktien. Und wenn ich positiv für US-Aktien habe, bin ich automatisch positiv für Technologieaktien, die wiederum den größten Gewicht im S&P haben. Und somit ist die Argumentationskette recht kurz. Sehr interessant sind vielleicht auch indische Aktien, die wir nicht machen, aber sehr, sehr teuer bewertet. Mhm. Die sind sehr, sehr gut gelaufen, schon in der Bewertung fast teurer als die US-Aktien. Japan und Indien haben davon profitiert, dass die Amerikaner aus China raus sind und dort auch nie wieder investieren werden, aus politischen Gründen. Das heißt, sowohl Japan hat diese starke Bewegung gehabt, als auch Indien. Und die beruht ausschließlich aus US-Geld, welches sich Alternativen in Asien gesucht hat. Und das waren eben diese zwei Hauptmärkte. Also ich würde schlicht und ergreifend aus meiner Perspektive in Amerika bleiben. Und natürlich ist jeder frei zu machen, was er möchte.
Dann haben Sie ja auch nicht nur den Aetna aktiv, sondern auch den Aetna defensiv. Da setzen Sie auch eigentlich nur auf Kasse und Anleihen. Ich habe eben schon mal kurz nachgefragt, nur dass man sich das als Anleger vorstellen kann. Was ist denn da so die Durchschnittsrendite über die vergangenen Jahre? Womit kann man rechnen? Und wenn jetzt jemand sagt, dieses Börsenjahr war gut, ich habe auch ein paar Gewinne gemacht, für nächstes Jahr bin ich trotz allem skeptisch, weil dieses Jahr eben schon so gut war und weil wieder so viele Probleme vor der Tür stehen. Wie stellt man sich denn jetzt vielleicht als auch eher defensiver Investor dafür auf?
Ja, der Aetna Defensiv ist natürlich ein klassischer Rentenfonds, also zaubern können wir da nicht, das ist einfach ganz klar und deutlich gesagt. Die haben den nur laufenden Coupon, die Kosten sind sehr viel geringer, also ganz normal angepasst an einen Rentenfonds, aber man kann sich da nicht irgendwas super Großes erwarten. Sollten die Zinsen massiv fallen, was ich letztlich nicht erwarte, dann gibt es Kursgewinne, sollte sich das nicht so entwickeln, dann nicht. Was wir dort machen ist, wir machen eine klassische Buy-and-Hold-Strategie, auf einem relativ kurzen Ende, das heißt so meistens so 3 bis 5 Jahre. Und wenn wir eine starke Meinung haben, was wir jetzt zum Beispiel zu US-Aktien, zu US-Renten haben, dann würden wir oder haben wir auch dort im Defensiv Future gekauft. Das heißt US-20-jährige Treasury Future, weil wir erwarten, dass die Zinsen in Amerika sinken. Ansonsten sind wir nur in Europapieren investiert, machen keine Währungsrisiken, haben eine durchschnittliche Laufzeit von 5 Jahren. Das Produkt ist stinkelangweilig. Was das Produkt nicht macht, ist High Yield, weil der Name defensiv ja defensiv ist. Und wir meiden BBB-, weil dort das Risiko eines Downgrades am größten ist. Also insofern ist es ein perfekter Hafen für schlafvolle Nächte, gute Nächte. Aber man wird da nicht reich werden, das ist ganz klar. Wenn wir 3-4% pro Jahr machen, ist unser persönliches Ziel erreicht. Das ist besser als das, was man so auf 10-jährige deutsche Staatsanleihen bekommt. Und man ist auch noch breiter diversifiziert und man ist eigentlich sehr gut aufgestellt für eine, sag ich mal, Entwicklung auf die Kapitalmärkte, die in jeder Seite offen sein kann. Mhm.
Jetzt war ja, wie ich eben auch schon kurz gesagt habe, 2024 ja wirklich eigentlich ein sehr gutes Börsenjahr bei sehr, sehr vielen Assets. Was erwarten Sie da für nächstes Jahr? Worauf müssen Anleger sich einstellen? Wird es weiterhin so gut laufen? Gibt es vielleicht auch ein paar Assets, wo Sie sagen, da bin ich skeptischer und bei anderen positiver? Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen.
Ja, für mich sehr schwierig zu beurteilen, weil wir natürlich nur uns auf diese drei Themen konzentrieren. Das Börsenjahr war gut und auch nicht gut, weil die deutschen Aktien haben ja performt, aber auch nicht performt. So einfach ist es nicht. Die Rentenmärkte haben in Deutschland performt, aber auch nicht performt. Da ist ja auch nicht viel wirklich was passiert. Der Bund Future ist immer noch bei 132 plus minus. Fürs Jahr, glaube ich, sind wir leicht im Plus oder leicht im Minus. Also wirklich ist nicht viel passiert. Das Einzige, was sehr, sehr gut gelaufen ist, ist die US-Börsen. Und das ist einfach sozusagen der Zug, der einfach hinter diesen ganzen Märkten steht. Sehr gut gelaufen ist natürlich auch Gold. Und dem Bitcoin ist für mich jetzt keine Alternative, weil ich das jetzt nicht als wirkliche Alternative sehe. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Aktienmärkte weiter sich entwickeln werden, wenn wir natürlich keine kriegerischen Auseinandersetzungen haben zwischen Israel und Iran und wir natürlich auch keinen sogenannten kleinen Atomschlag durch die Russen in der Ukraine erleben werden, dann muss man Dollar haben, Treasuries haben und alle diese Sachen, die eigentlich hoffentlich nicht passieren werden. Aber Unternehmen entwickeln sich, Unternehmen wachsen, Unternehmen profitieren, machen Gewinne. Die USA ist das Land der Aktionäre. Dort werden die Rechte der Aktionäre am meisten oder am besten vertreten. Also insofern, ich bin eigentlich, ich habe keinen Grund, negativ zu sein für die nächsten Jahre. Kein Grund.
Was fällt Ihnen denn aktuell auf, wenn Sie vielleicht mit Anlegern sprechen oder Zahlen sehen oder wie auch immer? Was machen Anleger aktuell falsch? Man hat schon das Gefühl, dass das Börsenumfeld, wie Sie auch gesagt haben, jetzt mal abgesehen von, sag mal, Gold, Bitcoin und den US-Börsen ein bisschen herausfordernder, auch schon dieses Jahr war und vielleicht wird. Welche Fehler sollte man vermeiden als Anleger?
Schwierige Frage. Ich kann es nicht sagen. Also ich glaube, die Diversifikation ist wichtig. Das ist, glaube ich, ein Thema, das ja einer hat. Und in meinen Augen ist es wichtig, dass der Kunde oder dass der Anleger sich eine Meinung bilden kann. Und wenn er eine eigene Meinung hat, dann ist es gut. Wenn er keine Meinung hat, ist auch nicht schlecht. Dann soll er zu einem guten Berater gehen. Es gibt ja viele gute Berater da draußen in Deutschland und in der Welt, die einem vielleicht helfen können, eine vernünftige, sage ich mal, Planung darzustellen oder eine vernünftige Konstruktion des Portfolios. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Ältere Menschen haben andere Bedürfnisse als jüngere Menschen. Also insofern, das wird so ganz... ich denke, das ist jedem überlassen, seine eigene Strategie. Ich freue mich, wenn die Leute sagen, ich kann das nicht, ich traue den anderen mehr als mir selbst. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Zug, weil dann vermeidet man Fehler, die man vielleicht auf Zuruf bekommt und die einem dann am Ende des Tages doch viel Geld kosten. Lieber verliere ich mit meinen eigenen Ideen Geld.
Wir haben ja auch bestimmt oder viele Selbstentscheider, die dann sagen, hey, ich baue mein Portfolio eher mit ein paar ETFs oder auch Aktien auf. Es ist ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder so Kritik an Fonds laut geworden. Sind teuer? Können Sie die Benchmark überhaupt schlagen? Wie gehen Sie als Fondsmanager mit sowas um, mit der Kritik?
Die Kritik ist immer, immer aus der Sicht eines sehr jungen Menschen geboren. Also der junge Mensch, der letztendlich Geld oder wenig Geld hat, sollte sein Geld erstmal ausgeben, weil er natürlich auch davon leben muss und sollte. Ich halte von diesen Sparwahn ganz am Anfang seiner Karriere nicht so viel. Er sollte eher konsumieren. Später kann er sicherlich gerne sparen. Und wenn er jung ist, dann sollte er sicherlich mehr in Aktien sparen als in Renten, weil Aktien letztendlich eine langfristige Chance bieten, mehr Vermögen aufzubauen. Das ist ganz anders, wenn ältere Menschen da sind, die Vermögen haben. Dann willst du natürlich nicht alles riskieren. Dann kommst du in Richtung Rente oder du bist schon Rentner, dann willst du deinen Lebensstandard sichern. Dann ist die Mischung wieder da und da sind wir wieder im Spiel. Das ist die Mischung zwischen Aktien und Renten. Ich habe mir vorgenommen, die 7% immer zu schlagen, Jahr für Jahr. Das ist so meine interne Benchmark. Wenn wir 7% langfristig jedes Jahr erreichen würden, wäre das ein sehr schöner und sehr gutes Resultat. Darauf arbeiten wir ganz hart.
Jetzt sind Sie ja auch schon länger mit an der Börse dabei, haben schon viel mitgemacht, viel erfahren. Was war denn so auch mal Ihr besonderster Moment oder Ihr speziellster Moment an der Börse?
Ich glaube, unsere speziellsten Momente sind immer die Momente, wo es natürlich nach unten geht, weil dann zeigt sich das, ob unsere Strategie letztendlich funktioniert oder nicht. Also insofern, das Jahr 2002 war fantastisch, 2008, 2009, 2010 war auch sehr, sehr gut, weil dort wir zeigen konnten, dass wir tatsächlich eine defensive sag ich mal, Einstellung hatten und diese auch umgesetzt haben und der Kunde auch davon profitiert hat, dass wir nicht sozusagen all-in waren. Mhm. Und klarerweise auch das Jahr 22, ne, da, wenn da das Jahr, wo letztendlich die Rentenmärkte und die Aktienmärkte gefallen sind, wenn wir dort underperformed hätten, dann hätten sie sagen können, ja, taugt dir nichts, geht nach Hause. Nein, wir haben dort sehr gut performt. Wir waren zwar negativ, aber weit, weit entfernt von dem Durchschnitt der anderen. Gerade im Rentenbereich haben wir mit minus 3 abgeschnitten. Die meisten Fonds haben mit minus 20, minus 21 abgeschnitten. Also das sind die Highlights, wenn wir in einem Contrarian-Markt unsere Position ausbauen und bestätigt bekommen. Das macht natürlich einen sehr glücklich, genau. Ansonsten macht man einen Haufen kleine Fehler und wenn der Kunde das nicht merkt und das alles so rund verwurschtelt wird, dann ist auch sehr gut.
Dann ist auch gut. Jetzt, Herr Pesarini, zum Schluss des Interviews noch zwei Fragen. Ich hatte eben schon mal so ein bisschen nach 2025 gefragt, aber eher so anlagetechnisch. Aber Sie äußern sich ja auch gerne, habe ich jetzt auch im Interview gemerkt, auch so ein bisschen politisch, wirtschaftspolitisch. Was erwarten Sie 2025? Einerseits, sagen wir mal, für Deutschland, für uns, aber auch dann nochmal für die USA auch, wenn Sie schon ein bisschen was dazu gesagt haben.
Für Deutschland wünsche ich mir, dass wir demokratisch wachsen, dass wir den Mut haben, demokratische Parteien zu wählen, dass wir den Mut haben, nicht immer nur an sich zu denken, sondern auch an die anderen, im Sinne von nicht sozialistisch zu sein, sondern auch, dass eben einfach Arbeit auch dazu führt, alle nach vorne zu bringen, dass wir auch mehr wieder in die Hände spucken, dass wir mehr Einsatz zeigen alle. Das wünsche ich mir sehr und natürlich, dass wir auch dann eine stabile Regierung bekommen, die dann den Mut hat, die Probleme anzupacken und nicht sich wieder versteckt in fetten Wirtschaft beziehungsweise in, wie sagt man da, Nepotismus. Jeder kriegt irgendwas nach dem Gießkannenprinzip und das passt schon. In den USA befürchte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich total entspannt. Ich glaube, dort wird es sehr gut laufen. Aber das hat nicht unbedingt was mit Trump zu tun. Es wäre auch so recht gut gelaufen. Die Wirtschaft funktioniert gut. Der Staat macht Schulden, ja. Die Zinsen werden sicherlich fallen. Also die Voraussetzungen sind da. Die Innovation ist da. Es wird investiert. Der Standort versucht sich immer besser darzustellen, als er wahrgenommen oder bis er jetzt ist. Also ich befürchte, das ist einfach die Realität. Sehr vorsichtig bin ich für China. Ein Drittel des BIPs ist ja auf Bau gebaut. Ne? Und der Bausektor dadurch zwar etwas entlastet durch die letzte Maßnahme, aber das ist so ein bisschen wie in Japan. Wir werden vielleicht 10 Jahre brauchen, um das alles so abzubauen. Die Städte, wo keiner wohnt, die Brücken, wo keiner rüberfährt, die Autobahnen, die leer sind. Also diese Infrastrukturprojekte, um die 5%-Ziele zu erreichen von damals, die wird es da so in der Form nicht geben. Das heißt, die Chinesen werden noch eine ganze Zeit lang an ihre Probleme zu knabbern haben. Sie werden vermutlich weitere Projekte oder weitere Programme starten, um das anzukurbeln. Aber da bin ich eher, was die Aktienmärkte angeht, eher zurückhaltend.
Herr Pesarini, hatten wir jetzt in dem Interview irgendwas, was Ihnen auch wichtig ist, worüber wir noch nicht gesprochen haben oder worüber wir noch nicht genug gesprochen haben? Fällt Ihnen noch irgendwas ein, wo Sie sagen, das möchte ich jetzt gerne noch loswerden?
Nein, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Vielen Dank. Sie sind zufrieden. Die Fragen waren perfekt.
Na, okay, dann bin ich auch zufrieden. Ich hoffe, wir konnten auch so ein bisschen rausarbeiten, ja, was jetzt an den USA speziell ist, auf welche Assets Anleger nächstes Jahr ersetzen sollten, auf welche etwas weniger. Sie haben Ihre Meinung zur USA kundgetan, was sehr spannend war, weil es auch ein bisschen ja, konträr war zu vielen Meinungen aktuell. Pesarini, ganz herzlichen Dank für das Interview.
Vielen Dank, dass wir die Gelegenheit haben, bei Ihnen zu sein.
Ja, danke sehr schön. Gerne. Und wie immer bleibt mir damit am Ende nur zu sagen, auch in diesem Video passt es wieder, bleibt investiert.